Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fahren jetzt fort in Deutsch. But again, thank you very much for this fantastic lecture and hopefully it's also a good introduction into what we are going to discuss right now. Da wir keine Moderatorin haben, werden wir jetzt das Experiment wagen, sozusagen ein Gespräch zu führen. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber sehen Sie es uns nach, wenn es ein bisschen holpert, da wir ja gewöhnlicherweise sozusagen eher sozusagen in einem moderierten Format arbeiten. Aber es hat vielleicht auch den Vorteil, dass es keine Hierarchie gibt, eine vorbereitete Moderation und dann sozusagen die Sprecherinnen, die sich einbetten müssen in das jeweilige System. Wir wollen über Emanzipation am Bauhaus sprechen und über Internationalisierung. Das heißt, wir gehen wieder ein Stück zurück in den Versuch, spezifische Widersprüche, interne Widersprüche, Konflikte, Politiken von Gestaltung, Politics of Gender in diesen 45 Minuten, wenn ich richtig bin, zu diskutieren. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass wir im Grunde diese beiden Themen so nehmen, wie sie sind. Also der erste Block unseres Gesprächs wird sich auf die Frage der Gender Politics beziehen und der zweite dann sozusagen eher auf die Dimensionen von Internationalisierung, die wir aber sozusagen im Spiegel der sozusagen des Topoi Campus, des Bauhaus als einen Campus im Grunde debattieren wollen. Und wir haben uns so verabredet, dass ich jetzt anfange, richtig?
Genau.
Gut. Es ist ja auch schon angeklungen, vieles ist gesagt, es ist schon angeklungen, dass es ja sozusagen auch ein Versuch ist, mit dieser Veranstaltung spezifische Modi der Geschichtsschreibung über das Bauhaus ein Stück weit zu hinterfragen, also Layer und Layer, die wieder und wieder erzählt werden über das Bauhaus. Und ich werde mal versuchen, sozusagen ein Stück weit mit ein paar schrägen Perspektiven auf die Textilwerkstatt, sozusagen die Vorstellung, dass sozusagen alles, was weiblich war, sozusagen automatisch dann auch in der Textilwerkstatt gelandet ist, zu destruieren, beziehungsweise damit auch zu zeigen, dass die Textilwerkstatt selber ein sozusagen Ort der Ästhetik, der Emanzipation war und angesichts der gebotenen Kürze versuchen, das an zwei Linien zu zeigen. Das eine ist sozusagen die Kontroversen zwischen Handwerk und Industrie und die Suche nach anderen Sorten des Wissens. Und im Grunde könnte man, und damit nehme ich den Faden auf, da es ja auch ums Textile geht, den Faden auf zu Ayun Apadurais Lecture, zu sagen, sozusagen, dass auch die Textilwerkstatt so eine Art Circuit war, ein Circuit, wo sozusagen unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Formen sozusagen durchgeflossen sind. Gunter Stölzl hat in ihrem Rückblick auf die Webereiwerkstatt und ihre Rolle darin wohlgemerkt, sie ist ja im Grunde initiiert worden durch die Studierenden, dass sie sozusagen dann die Werkstattleiterin geworden ist. Auch das ein Momentum der Frage Studierendenrolle, sozusagen haben die nicht eigentlich selbst die Schule entwickelt, wie das Mark Quigley nochmal sehr eindeutig in seinem Vortrag formuliert hat. Hier also sozusagen Gunter Stölzl betont, dass sie im Grunde einen Weg unternommen haben innerhalb der Textilwerkstatt, nämlich dem sozusagen von den Pictures made of wool, also den Bildern aus Wolle, hin sozusagen Stoffen im Raum. Und das ist eine ganz interessante sozusagen Dimensionierung, die dann viele ihrer sozusagen Studierenden auch aufgegriffen haben, unter anderem eben auch Otti Berger, nämlich sozusagen eine Bewegung weg sozusagen von der Vorstellung, dass sozusagen dass die Textilkunst eine der bildenden Kunst, der sozusagen High Art, sozusagen visuellen Kunst untergeordnete Sparte ist, sozusagen einzuordnen ist in die Decorative Arts, hin sozusagen zu einer anderen Positionierung des Textilen. Und auf diesem Weg hin sozusagen zu einer Neukonzipierung des Textilen, hin zu einer sozusagen Stoff im Raum, fallen die Begegnungen sozusagen, deswegen Circuit, eben auch mit sozusagen nicht westlichen Epistemen in der Textilwerkstatt auf. Es ist ganz interessant, dass zum Curriculum von Gunter Stölzl tatsächlich die Exkursionen in ethnografischen Sammlungen in Berlin gehörten. Man hat sich die nicht westlichen präkolumbischen Textilien, die Andinen Textilien sehr genau angeschaut und von dort, und das ist ganz wichtig, merkt man auch in den Texten später bei Annie Albers, sozusagen Impulse dafür bezogen, dass das Textil anders zu denken wäre. Sozusagen eben nicht mehr nur als sozusagen ein dekoratives Medium im Sinne der Tradition des europäischen Gobelins oder der Tapisserien, sondern vielmehr als ein Kommunikationsmedium. Weil sozusagen aus denen zusammen, aus denen sie bewundern, sozusagen auf diese Präsentation ethnografischer Sammlung schauten, sie feststellten, dass alles dort mit der reichen Piktographie und Ikonografie dieser Textilien, konnte Textiles eine andere Rolle hatte. Davon abgesehen, und das wird ja Boris Imagines da sehr schön zeigen, aus welchen brutalen Kontexten diese Stoffreste, die dann im Ethnologischen Museum gelandet sind, stammen. Aber diese Art von Impuls, des sozusagen Neusituierens und Neudenkens des Textilen eben in diesem Zirkut, aus dieser sozusagen Zirkulation der Bewegung dieser Stoffe, das hat tatsächlich auch einen mächtigen Impuls gegeben, über Stoffe anders nachzudenken. Und tatsächlich, wie kann die Gestaltung des Textilen wieder in den Kontakt mit dem Leben kommen? Eine wichtige Frage für die Gestalterin, eben gerade genau über diese Art von Begegnung, für diesen Zirkuit im Grunde in Gang gekommen ist. Der zweite Punkt zur Rettung der Textilwerkstatt als ein emanzipativer Ort, möchte ich auf die Kontroverse zwischen haptischem und optischem verweisen. Das ist insofern eine ganz spannende taktilen versus sozusagen Kognition. Wieder referieren auf Otti Berger, die sozusagen sehr schön, das ist ein schöner Versprecher, Anni Berger, Otti Berger, die sehr schön mal in der Zeitschrift Red formuliert hat, wir wollen keine Bilder, sondern wir wollen zum bestmöglichsten, endgültigen, lebendigen Stoff kommen. Man muss mit den Händen begreifen können und der Wert eines Stoffes liegt im Taktilischen. Und Bergers Plädoyer für diese Dimension des Wissens, der Wissensgenerierung über das Taktilische würde man jetzt einordnen, ja, das ist der typische Raum der Weberinnen, das Textile ist sozusagen per se und automatisch mit dem Taktilen verbunden. Aber es lohnt sich ein bisschen ein Blick darüber hinaus in die Diskussionen innerhalb des Bauhauses um die Frage des Verhältnisses zwischen optisch versus haptisch, taktil versus sozusagen Augensinn. Das hat sehr schön Ty Smith in ihrem Buch Bauhaus Weaving Theory auseinandergenommen, die Debatten zwischen Moholy Nagy und Ernst Kalay. Und das sind nicht nur akademische Debatten, sondern sie rühren tatsächlich in den Kern einer sozusagen im Grunde schon auf dem Weg zur Konsumgesellschaft sich entwickelnden modernen Gesellschaft und der Tatsache, dass vieles, was sozusagen an Dingen sozusagen den Alltag umgeben hat, schon aus zweiter Hand sozusagen entstammen. Und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung sozusagen der Verlust des Tastsinns. Nun wird der Tastsinn, also unter anderem ja auch im Vorkurs sozusagen immer wieder trainiert, genau vor dem Hintergrund dieser mangelnden sozusagen Wertschätzung des Tastsinns, und er wird unter anderem auch im Buch bei Moholy Nagy Material zur Architektur eben auch mit sozusagen der sozusagen Expertise der sogenannten Naturvölker in Verbindung gebracht, also sozusagen dem wird ein anderer Ort zugewiesen. Aber zugleich, und das ist das Interessante an den inneren widersprüchlichen Debatten im Bauhaus, kann man an diesen Debatten sehr gut sehen, dass es da um mehr ging, nämlich darum, wie können Gestalter auf die veränderten Wahrnehmungsweisen und Perzeptionsmuster ihrer Gegenwart reagieren, wenn sich möglicherweise auch der Ort taktiler Wahrnehmung verschoben hat. Und das hat ja Walter Benjamin schon am Kino gezeigt, wo plötzlich sozusagen er sagt, ja, auch das Visuelle hat möglicherweise sozusagen auch taktilischen Wert. Und genau an solchen Schnittstellen wird es spannend zu fragen, wie weit kann man eben auch gerade sozusagen das Taktile neu definieren und neu ausarbeiten. Das ist besonders interessant auch politisch, weil ja der Augensinn per se, und das hat Hartmut Böhme immer wieder sozusagen deutlich gemacht in seinen Forschungen sozusagen zum Taktilen, dass gerade der Augensinn kulturgeschichtlich der wirkungsvollste Agent eines Abstraktionsschubes war, der nicht nur die Verknüpfung zwischen Visualisierung und Wissenschaft, sondern eben auch den Siegeszug der optischen Medien ermöglicht hat und der explizit mit einer bestimmten, sozusagen, nämlich westlich konnotierten rationalistischen Denkweise verknüpft ist. Und das Interessante wäre ja zu behaupten, gerade dass die Weberei war so eine Art sozusagen Ort, in dem sozusagen die Mischverhältnisse und Kontaktzonen zwischen dem Sehen und Begreifen, dem Taktilen und dem Optischen vielleicht verhandelt worden sind. Und das vielleicht könnte man jetzt schon einschränkend sagen, wenn man mal genauer hinschaut in die, jetzt kommt Anni Albers, in die Texte von Anni Albers schaut, die sie ja später geschrieben hat, On Weaving and On Designing, das ist sozusagen Designtheorie per se, weil es tatsächlich sozusagen Theorien über das Machen sind, Theorien, die reflektieren, wie Formgebung eigentlich geht und aus diesem praktischen Prozess heraus im Grunde auch Text produziert wird. Und ich bringe das deswegen an, weil diese Veranstaltung ja auch danach fragt, nicht nur wie politisch ist, sondern auch wie aktuell ist das Bauhaus. Denn es ist ja kein Zufall, dass heute in vielen Debatten sozusagen zu einem anderen Verständnis von Design als Formation, also als Formgebung, also tatsächlich viel, viel stärker eben auch das Prozessuale, das Prozesshafte in den Vordergrund gerückt wird und dass da Weben als Metapher auftaucht. Wichtigster Protagonist dieses Lesens, sozusagen dieser Metapher des Lesens für das des Webens für das Anthropozän, ist sicherlich Tim Ingold, der den Basket, den Korb nimmt, um sozusagen von da aus zu beschreiben, dass es keine vorhergegebene Form ist, sondern dass diese Korbform sich eigentlich erst aus der Begegnung zwischen Material und Praktiken eigentlich generiert. Und sozusagen diese materielle, taktile Praxis, sozusagen auch diese Überwindungen, und da sind wir wieder beim Anthropozän, zwischen Subjekt und Objekt im Grunde so ein Stück weit schon auslöschen kann. Weben also als ein Prozess, by which that object comes into existence, das ist, was Tim Ingold sagt. Und es lohnt sich da nochmal genauer hinzuschauen, was Annie Albers meint, wenn sie vom Event of the Thread spricht. Also genau sozusagen diese Übergängigkeit, diese Hybridität, ich muss diesen Begriff benutzen. Und deswegen, und das ist auch schon abschließend, was ich dazu sagen möchte, ist es vielleicht wirklich interessant, Ty Smiths kühner Behauptung sozusagen entgegenzukommen, die in einem unserer Publikationen sozusagen behauptet hat, in Referenz auf Bruno Latour, the Bauhaus has never been modern.
Ja. Vielleicht noch kurz, um zu erklären, was ich überhaupt hier mache, weil wir ja, wie gesagt, nicht vorgestellt wurden. Ich habe einen Roman geschrieben, der im Bauhaus spielt. Das heißt, ich habe eine, im Gegensatz zu vielen anderen hier, die sich akademisch dem Thema genähert haben, habe ich mich literarisch dem Thema genähert. Und wir haben heute auch schon sehr bildreich über die Perversionen am Bauhaus gehört, über eine Liberalität, der Geschlechterverhältnisse, über eine gewisse Geschlechterfluidität, über Androgynität. Und das ist natürlich erstmal einfach sehr reizvoll als literarischer Stoff. Und ich habe dann aber auch, also wenn man so einen historischen Roman schreibt, muss man ja auch überlegen, wie erzählt man das und warum erzählt man das und warum erzählt man diese Zeit. Und natürlich beim genaueren Hinsehen sind die Sachen dann eben alle nicht mehr so einfach. Ich fand aber durchaus genau diese Zeit dieses Umfeld besonders gut, um, sagen wir mal, subtilere Formen des Sexismus in einem kulturelitären Umfeld zu zeigen, in einem Umfeld, das sich für fortschrittlich hält, für avantgardistisch. Viel, viel brauchbarer eigentlich für heute, als, sagen wir mal, auf die 50er Jahre zu schauen, und die man so leicht, wo man so leicht von sich weisen kann, dass das irgendwas mit uns zu tun haben könnte. Ja, die Weberei, ich finde das sehr wichtig, dass man das rekontextualisiert, damit man nicht sozusagen die Stereotype, die damals ja auch eine Rolle gespielt haben von der Weberei als Kunsthandwerk, damit man das nicht reproduziert. Aber natürlich spielte auch die mangelnde Freiwilligkeit, mit der manche Frauen, wir haben vorhin schon ein Zitat von Gertrud Arndt gehört, mit der manche Frauen dann eben in der Weberei landeten. Und Gropius sagt in seiner Antrittsrede, es soll keine Unterschiede geben zwischen dem schönen und starken Geschlecht. Und schon bald später fordert er aber, Zitat, eine scharfe Aussonderung gleich nach der Aufnahme, vor allem bei dem der Zahl nach zu stark vertretenen weiblichen Geschlecht. Das heißt, das wird die Sachen, die sozusagen formell und auf dem Papier der Gleichberechtigung zugestanden werden, werden dann informell wieder zurückgezogen. Und die Tatsache, dass eben die meisten Frauen in der Weberei landeten, in der Webwerkstatt, hatte, das ist natürlich auch eine Frage, ob das jetzt Kausalität und Korrelation, aber es gibt eine klare also 1919 gibt es 84 weibliche und 79 männliche Bewerber, das heißt mehr als 50% weibliche Bewerber, und es gibt einen starken Rückgang in den nächsten Jahren, und dann kann man natürlich schon fragen, ob das nicht mit diesem informellen Zurückrudern von Gropius zu tun hat. Dann gibt es natürlich auch weniger subtile Dinge, der berühmte Oskar Schlemmer Spruch, wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es zum Zeitvertreib. Oder Johannes Itten, der Frauen dreidimensionales Sehen, eine Fähigkeit zum dreidimensionalen Sehen abspricht. Gerhard Marx, der Vormeister der Töpferei, der sich dafür ausspricht, möglichst keine Frauen in die Töpferei aufzunehmen. Beides ihret und der Werkstatt wegen. Genau, und somit fand ich dieses Umfeld instruktiv, sagen wir mal, auch weil natürlich in avantgardistischen Umfeldern gibt es nicht nur die Illusion, dass man in der Hinsicht fortschrittlich ist, es gibt auch verstärkt den Genie-Mythos, das ein gewisses okkultes soziales Kapital, das sich auswirkt auf Geschlechterverhältnisse, und eben eine Art von blinde Flecken halt.
Es gibt ja auch die anderen Beispiele, die man wiederum ganz schön in den Interviews der Studierenden in einem Bauhaus-Magazin von 28, 29 nachlesen kann. Also verstärkt vor allen Dingen Frauen auch in der Tischlerei, beziehungsweise gleichwohl natürlich sozusagen sicherlich immer noch in der Minderheit. Das Beispiel der Architektin Nadezhda Dembese ist schon genannt worden. Also sozusagen, da gibt es ja auch, Sie haben ja auch ganz bewusst in Ihrem Roman dann auch eine Architektin sozusagen aufgegriffen. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen innerhalb dieser Zeitumstände. Wir wollten aber in der zweiten Runde noch ein wenig darüber sprechen, Mikrokosmos versus Weltgemeinschaft, Bauhaus. Wollen Sie da zunächst erstmal Ihre Perspektive, denn Sie haben ja einen Campus-Roman geschrieben, warum das Format, ja, und sozusagen, was hat Sie sozusagen bewogen dazu, sozusagen so eine Mikroperspektive einzunehmen?
Ja, also der Campus-Roman als Genre ist in Deutschland auch deshalb schwierig, weil es eben nicht so viele von diesen Mikrokosmen gibt. Die Campusse sind nicht so isoliert, wie sie das in Amerika sind. Im Bauhaus gab es ja dann auch Mikrokosmen innerhalb des Mikrokosmos, und deswegen die ganze erste Hälfte meines Romans geht um Mazdaznan, wo wir heute auch schon einiges dazu gehört haben, eine Gruppe um Johannes Itten, die sich eine Art theosophische, esoterische, vielleicht auch Anleihen aus der Reformbewegung, also es gibt Leibesübungen und eben diese Reinigungsdinge, die wir vorhin sahen. Und das ist natürlich, die sind irgendwie auf eine Art natürlich im Wortsinn esoterisch, also auch ausschließend. Die Vorstellung des neuen Menschen spielt auch hier eine Rolle. Johannes Itten macht das Ganze noch spezifischer, so eine durchsichtige Rasse, da will man hinfinden. Und der Erfinder von Mazdaznan, ein Herr Ottoman Zar Hadusht Hanisch, so nannte er sich, es ist sehr umstritten, ob der so hieß, und wo er geboren ist, ist auch nicht so ganz klar. Er sprach immer von Teheran. Es gibt Gerüchte, dass er eigentlich Otto Hanisch hieß und als Deutscher in Posen geboren wurde. Und da zeigt sich dann auch schon so ein bisschen so eine Art Pseudo-Internationalität, die man natürlich auch, wenn man jetzt unbedingt wenn man über Parallelen mit heute nachdenkt, findet man natürlich auch in allen möglichen Yoga, Bio, diese Reformbewegung hat ja eine Art von Renaissance heutzutage. Das hat mich auf, also ich habe immer über die nachgedacht als eine Art Neoromantik, über diese Bewegung, und es gibt manchmal ein bisschen die Tendenz, sie als irgendwie protofaschistisch zu labeln und zu sagen, sobald die dann 23 das Bauhaus verlassen haben, dann konnte es endlich zu seiner modernen Größe finden. Und das habe ich versucht ein bisschen zu verkomplizieren, weil natürlich es gibt diese problematischen rassenleere Geschichten, es gibt auf der anderen Seite aber auch eben diese Gemeinschaftsbildung, und es ist auch nicht, es ist eben eine sehr implizite Politik, die da betreibt. Es ist nicht explizit, es ist eine Politik, die sich durch sozusagen Praxis, durch Praxis des gemeinsamen Übens, des gemeinsamen Singens, der gemeinsamen Uniform und einer Haltung zur Kunst ausdrückt.
Hätte ich noch eine Nachfrage? Mhm. Sie stellen ja ganz bewusst auch im Roman die Metropole Berlin sozusagen dem gegenüber, plump gesprochen, Tönnies, Gemeinschaft versus Gesellschaft, Großstadt versus Provinz. Ja, wie würden Sie das, warum haben Sie diesen Trick auch gewählt sozusagen im Roman?
Ja, also die Großstadt taucht natürlich auch später auf, wo, also der Trick, den ich im Roman gewählt habe, ist vielleicht eher, dass der erste Teil, also der Konflikt innerhalb des Bauhauses hat ja auch etwas mit dem Gegensatz Technik, Esoterik, Großstadt, Provinz und so weiter zu tun. Und insofern habe ich das dann einfach tatsächlich fast chronologisch in zwei geteilt und diese beiden Teile gegenübergestellt, und die Großstadt spielt dann sozusagen im zweiten Teil, der sich um die Dessauer Zeit dreht, wo es mehr um diese Internationalität geht, spielt da auch eine größere Rolle.
Beatrice Colomina hat ja schon sehr schön vorgeführt in den unterschiedlichen Sparten sozusagen, welche Art von Subjektkonstruktionen, wenn man das mal so formulieren darf, da in diesem modernen Gebäude im Bauhaus sozusagen aufgetreten sind. Ich erinnere mich immer gerne an eines der faszinierenden Bücher über 1926, also diesen Moment, in dem ja auch das Bauhausgebäude in Dessau eröffnet worden ist, von Hans Gumprecht, in dem er dieses Jahr sozusagen als Momentum der Zeitenwende versucht sozusagen zu vergegenwärtigen als Historiker und Literaturwissenschaftler. Und er sozusagen beschreibt sehr schön nochmal diese unterschiedlichen sozusagen Codes, die da auseinanderfallen, also sozusagen weiblich versus männlich, Individualität versus Kollektivität. Und er nimmt auch ein bisschen Bezug auf eine Diskussion, die sozusagen in den 20er Jahren auch eine große Rolle gespielt hat, nämlich die Frage der Hitze versus Kälte. Also heiß, würde man jetzt sagen, war es ziemlich bei Mads Dadznan, aber kalt, also im Sinne sozusagen von Verhaltenslehren, waren natürlich die coolen Studierenden am Bauhaus und Dessau. Und die Art und Weise, das war ja im Vortrag von Marc Wiggli sehr schön zu sehen, die Art und Weise, wie sich da sozusagen diese coolen sozusagen Persönlichkeiten mit einem bestimmten Kleidungskodex, Haarschnitt etc. pp., wir haben es alle auf den Bildern gesehen, sozusagen in Szene setzen und damit nicht nur sozusagen die Transgression ihrer Geschlechterrollen, sondern eben auch die Transgression dieses Zwischen, also Individualität versus Kollektivität, demonstrieren, performen sozusagen mit dem Gebäude. Das ist ganz faszinierend. Und was dabei deutlich wird, ist eben sozusagen genau dieses, es ist tatsächlich sozusagen eine moderne Subjektivität am Werke, anonym, also ne, sozusagen Anonymität, fragmentierte Ichs, Fragen sozusagen der Entfremdung, des Verlusts tradierter, sozialer, lokaler, kultureller Bindung etc. Also die ganze sozusagen Subjektphilosophie der 20er Jahre ist ja voll davon, oszilliert immer zwischen Krisenszenarien auf der einen Seite und sozusagen Sachlichkeit auf der anderen. Niemand anders als sozusagen Helmut Plessner hat das auf den Punkt gebracht mit seinen Verhaltenslehren der Kälte. Und sozusagen, ich glaube, das ist ein Punkt, der sozusagen für die Betrachtung dieses Mikrokosmos Campus und der sozusagen, was da sozusagen mitschwingend in den Inszenierungen der Studierenden, sowohl am Prellerhaus als auch im Bauhausgebäude. Und was interessant dabei ist, und das ist uns, also Mario und mir, sozusagen in dem Vortrag von Hannah Leroux in Lagos nochmal sehr schön aufgefallen ist, Hannah nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, welche Rolle diese Glashaut spielt. Also sozusagen dieses Framing dieses Gebäudes, auch das hat ja Marc Wiggli schon angedeutet, dieses Framing dieses Gebäudes, sozusagen für diesen gesunden, jugendlichen, androgynen Körper, als sozusagen Gemeinschaft, der da sozusagen auch nach außen dargestellt wird, in dem man sich auch nicht verstecken kann. Und dem auch sozusagen andere Bilder von Mensch human sozusagen eigentlich widersprechen. Die passen dann da einfach nicht mehr rein. Also eine gewisse Normativität ist am Werk und Sie alle haben sicherlich, wenn ich das so formuliere, vielleicht auch schon so diese Vorwegnahmen dieses Körperkults oder eines Volkskörpers dann auch vor Augen. Also diese Inszenierung im Sinne sozusagen eines geschlossenen Mikrokosmos-Campus mit sozusagen diesen androgynen Figuren. Und ich meine jetzt auch sozusagen immer oszillieren zwischen diesem individualistischen Subjekt, fragmentiert und so weiter und so fort. Again, Otti Berger sagt sehr schön, als sie gefragt wird, warum ist sie ans Bauhaus gekommen, um mein Ich zu verlieren. Also unlearning, genau das, um sich aufzugeben. Und das ist dieses fragmentierte Subjekt, was ganz bewusst sagt, und das spiegelt sich auch ganz oft in der Literatur dieser Jahre. Das bringe ich ein, um sozusagen sich diese Art von Dichotomien, Widersprüche, Konfliktlinien dieser Gemeinschaftskonstruktion sozusagen im Mikrokosmos-Campus zu verdeutlichen. Zweiter Punkt war Weltgemeinschaft des Bauhaus und die Welt spielte ja auch in der Rede des Bundespräsidenten eine große Rolle. Warum ist das Bauhaus so zentral in der Erinnerungspolitik? Es ist natürlich die Internationalität, das schließt sowohl den Lehrkörper als auch die Studierenden ein und das schließt eben auch den Versuch ein aus Weltverkehr, folgt eben auch Weltsprache, wie das dann später eben auch Hannes Meyer in seinem wunderbaren Text Die neue Welt formuliert wird. Also sozusagen dieses Flows of Forms und sozusagen spielt da sozusagen auch eine ganz große Rolle mit der Frage sozusagen, welche Technologien, welche sozusagen Möglichkeiten des Transports waren denn eigentlich auch vorhanden und welche sozusagen Verknüpfungspunkte. Aber jetzt kommen wir im Grunde zu der anderen Seite sozusagen dieser Weltgemeinschaft Bauhaus. Sie war eben auch ein Club. Das meint eben auch ein sozusagen ein Circuit, der sozusagen mit bestimmten Figuren besetzt war, mehrheitlich männlich, wie wir wissen. Und sozusagen dieser Club war beweglich, nach innen wie nach außen, aber er war eben auch exklusiv. Es gibt Forscherinnen, die das ganz bewusst, auch das Bauhaus als Clubhaus, sozusagen formuliert haben. Und dieser Club sozusagen, das schloss eben auch ein, dass man mit Philip Johnson bekannt war, mit Alfred Barr bekannt war, also dass man international sozusagen einen Club hatte, der sozusagen natürlich auch sozusagen im Zuge der Schließung des Bauhauses und dann der späteren Migration und dem Exil, auch wenn wir alle wissen, der Begriff ist ein bisschen problematisch für die prominenten Figuren des Bauhauses, sozusagen das auch unterstützt hat. Magdalena Droste und Patrick Rösler haben ja diesen wunderbaren Begriff der bewegten Netze in ihren Forschungen benutzt, um eben zu zeigen, wie dieses wabernde Gebilde sozusagen von Club Bauhaus sich sozusagen durch die Welt bewegt hat. Und aber eben natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten bekommen hat, Landeplätze zu bekommen. Und ich sage das eben, weil es für uns auch heute ganz interessant ist. Wir alle leben in Netzwerken, medial unterstützt. Auch das war bei den Bauhäuslern der Fall. Das Netzwerk der Zeitschriften, in der sie agiert haben. Das Netzwerk der Ausstellungen, die sie gemeinsam gemacht haben, obwohl dann schon das Bauhaus nicht mehr da war. Das ist ja schon in den Vorträgen heute Nachmittag sehr deutlich geworden. Also sozusagen diese Art von sozusagen Clubhaus hat immer was Inklusives, was extrem Inklusives, und das müssen wir auch, das schließt aus sozusagen, es bedeutet eben auch gleichwohl, es ist eine kosmopolitische Elite, die aber eben auch extrem ausschließend ist. Das ist sozusagen eine der janusköpfigen Dimensionen der Internationalität des Bauhauses, die wir immer mit im Blick haben müssen. Und diese Art von Netzwerk sozusagen hat dann natürlich auch sozusagen zur Kanonisierung und zur Geschichtsschreibung des Bauhauses, um nicht zu sagen zu einer gewissen Hagiographie, einen enormen Beitrag geleistet. Also sozusagen, wenn Sie so wollen, beweglich in unterschiedlichen Zusammensetzungen über die großen Ausstellungen immer wieder sich sozusagen eine Plattform, einen Knotenpunkt gefunden, der Redefinition und auch Rückversicherung des Clubs. Also sowohl 1938 und dann natürlich nochmal krönender Abschluss 1968 mit der Ausstellung in Stuttgart. Und damit verbunden ist eben auch sozusagen eine Clubgeschichte, wenn Sie so wollen, mit bestimmten Clubmitgliedern und natürlich sozusagen die anderen, die dann eben nicht dazugehörten. Das ist ja schon vielfach deutlich geworden, gerade ein bestimmter Modus der Geschichtsschreibung des Bauhauses ist auch extrem sozusagen von Auslassung, von Entpolitisierung, von sozusagen Zurechtschreibungen verbunden. Das gilt sowohl für die Geschichte des Engagements des Bauhauses im Nationalsozialismus als auch für eine lange Zeit der Rolle Hannes Meyers. Es gibt aber natürlich auch noch eine Geschichte sozusagen, und das ist jetzt, glaube ich, der letzte Punkt, ich schaue nochmal auf die Uhr schnell, ich würde sagen, Internationalisierung der Erinnerungspolitik, das kann ich nur kurz andeuten, das ist das Momentum sozusagen der Gewinnung des Welterbestatus, der folgt, wenn Sie so wollen, auch ein Stück weit des Einschreibens der Bilder. Wir haben das bei Mark Wigley schon sehr schön gesehen, also dieses mediale performative Projekt Bauhaus, was sozusagen als Bilder weltweit zirkulierte, hat zweifelsohne auch ein Stück weit sozusagen mit der Beschreibung und der Inschreibung sozusagen des Welterbestatuses beigetragen. Und in dieser sozusagen Einschreibung in den Welterbestatus ist es auf der einen Seite die Bauhausidee, wenn man mal in die Protokolle guckt, und das andere natürlich auch die Bauten. Und was dabei ausbleibt, ist eben auch eine dramatische, virulente, komplizierte Geschichte des Gebäudes vor Ort. Oder der Gebäude vor Ort. Und die ist geprägt durch alle die Turbulenzen und Dramen des 20. Jahrhunderts von Vertreibung, Schließung, Ablehnung, Denunziation, mühsamer Reparatur, bloßer Nutzung, Transformation in ein wissenschaftlich-kulturelles Zentrum und einer staatlichen, staatspolitischen Indienstnahme, einer DDR-Geschichte, einer wilden Institutionsgeschichte, die für eine lange Zeit so eine Art dann auch Kulturhaus war, mit sozusagen Workshops und einem Engagement auch für die Region, bis hin dann eben auch zum Welterbestatus. Das ist eine spannende Geschichte, die aber genauso dazugehört, wenn man über die kurze Zeit sozusagen dieser 6 Jahre, in der das Bauhaus sozusagen dort existierte und viele Bauhäuser mit ganz unterschiedlichen Positionen, Streit über dieses Erbe immer vor Ort bis in die Gegenwart. Und es ist ein Streit, der auf unterschiedlichsten Ebenen ausgefochten wird, national, international und sozusagen lokal. Und wir versuchen das auszuhalten. Vielen Dank.